Dieser Podcast wird präsentiert von Fio, dem Software-Spezialisten für den Zahlungsverkehr mit virtuellen Konten.
Und so das dritte große Ding ist dann Buy Now, Pay Later. Das ist das Einfachste. Es ist nun mal einfach ein attraktives Geschäftsmodell. Und ich glaube, aus einer Bankenperspektive ist es eines der letzten verbliebenen super attraktiven Geschäftsmodelle. Ja? Viele Dinge sind ja wirklich super krass reguliert, beziehungsweise sie haben einen super hohen Wettbewerb. Und im Bereich Buy Now, Pay Later können Sie noch ein bisschen Marge machen als Bank. Ja, Sie können damit atmen und irgendwie Ihre Cost-Income-Ratio verbessern.
Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir haben heute nach vielen Monaten Unterbrechung mal wieder einen Experten aus der Payment-Branche zu Gast, und zwar Mirko Kraul. Er leitet die neu gegründete Payment-Einheit von Otto, dem bekannten Plattform- und Versandhausanbieter. Und ja, er muss uns hier einfach im Podcast mal erklären, was genau man da tut, warum man das tut, warum man überhaupt eine eigene Payment-Einheit braucht heute und sich diese Dienstleistung nicht woanders holen kann. 2022 soll das Ganze an den Start gehen. 150 Leute arbeiten dran. Wir reden natürlich auch über die aktuellen Themen rund um die Girocard. Die neuesten Zahlen sind draußen. Ist das Wachstum zu Ende? Schafft die deutsche Kreditwirtschaft überhaupt noch eine Antwort zu geben auf die großen Entwicklungen hin zu PayPal, Klarna, Visa, Mastercard, oder ist es dafür schon zu spät? Und genau in dem Kontext reden wir auch über eines der heißesten Themen der Zeit im Moment, der große Buy Now, Pay Later Boom. Ist der eigentlich berechtigt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und vor allen Dingen, ist das ein weiteres Feld, in dem Banken ein hochprofitables Geschäft abgegraben wird? Mirko Kraul, unser Gast, sagt, ja, genau das ist der Fall. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer nächsten guten halben Stunde. Herr Kraul, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein darf, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich muss zugeben, wir machen es ja heute Abend sehr kurzfristig. Sonntagabend Aufnahme, Montagmorgen wird der Podcast veröffentlicht. Sie halten mich jetzt davon ab, dem ersten Saisonspiel des ersten FC Köln beizuwohnen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja ganz gut, wenn es in die Hose geht, habe ich wenigstens keine schlechte Laune.
Also das tut mir in der Tat ein bisschen leid. Da ich nicht Fußballfan bin, hatte ich das tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Hätte ich das natürlich gewusst, hätte ich eine andere Zeit versucht, irgendwie vorzuschlagen.
Ja, aber Arbeit geht vor. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Otto sitzt ja in Hamburg. Freitag war das Duell HSV gegen St. Pauli. Das heißt, sie hatten keine Aktien in dem Spiel, ja?
Also, wenn es natürlich ein Lokalderby gibt, dann bekomme selbst ich das mit als, wie gesagt, Nicht-Fußballfan. Habe auch mitbekommen, dass das wohl für viele Leute ein bisschen überraschendes Ergebnis war. Aber so richtig mitbekommen habe ich das nicht. Nicht mehr als das Ergebnis.
Na, wunderbar. Wir wollen jetzt hier die Leute nicht zu lange mit Fußball nerven, sondern steigen gleich mal in die Payment-Themen ein. Wir haben lange keinen Gast mehr aus dem Payment-Bereich gehabt, deswegen freut es mich sehr, dass Sie hier heute zu Gast sind. Meine erste Frage, unser Thema der Woche, war ganz klar die Wachstumszahlen der Girocard. Die hat im ersten Halbjahr nur noch 2% Umsatzwachstum verzeichnet. Klar, Corona hat da reingeschlagen, aber die Wachstumsraten waren in den Vorjahren immer ganz andere, und die Einzelhandelsumsätze, wir haben es mal dagegen gehalten, die waren ja auch nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Wir hatten in unserem Newsletter schon geschrieben, dass es da ja immer zwei Fraktionen gibt. Die einen sagen, naja, die profitiert davon bei Lichte betrachtet, dass einfach das elektronische Lastschriftverfahren abgelöst wird. Und die anderen sagen, ach, was wollt ihr eigentlich, ihr Meckerpötte? Girocard, die macht hier einen dreistelligen Milliardenumsatz, abgewickelt ist klarer Marktführer unter den Bezahlarten. Was soll eigentlich dieses ganze Gemecker? Wo stehen Sie da in diesem Duell dieser beiden Seiten?
Ich würde jetzt mal fast politisch ein bisschen korrekt sagen, ein bisschen in der Mitte. Wenn Sie mich aber zwingen, dann bin ich tatsächlich ein bisschen mehr der Meckerkopf wahrscheinlich.
Dann zwinge ich Sie natürlich, und das müssen Sie jetzt ausführen.
Also, zum einen würde ich erstmal sagen, Gratulation ja trotzdem erstmal zu den Wachstumszahlen. Letztes Jahr war ja schon ein besonderes Jahr, so wie Sie das gesagt haben. Corona hat ja einfach dazu geführt, dass die Leute erstmal anders eingekauft haben. Viele Geschäfte waren gar nicht offen. Auf einmal haben Baumärkte geboomt. Das sieht man ja auch in den Zahlen. Da wird wahrscheinlich tendenziell mehr mit Karte gezahlt. Ich habe es ja selber erlebt, ja. Ich habe letztes Jahr halt irgendwie auch viele Projekte zu Hause irgendwie vorangetrieben. Und das Zweite war natürlich ein bisschen die Angst, tatsächlich Bargeld anzufassen. Mich hat es aber trotzdem gewundert, wie stark tatsächlich das Bargeld noch ist. Es ist ja immer noch knapp über 40%, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Ich glaube, dass Girocard immer noch weiter wachsen wird. Und ich glaube auch, dass die Girocard weiter profitieren wird von der Bargeldverdrängung. Was ich aber immer dazu sagen würde, ist so ein bisschen, ich sage es jetzt mal plakativ, die Zahlen von heute spiegeln eigentlich die Strategie von gestern wider. Und die war okay, aber mir fehlt so ein bisschen der Weg nach vorne bei der Girocard. Sowohl im stationären Handel und natürlich erst recht im E-Commerce. Also ich glaube, man hätte schon viel früher so die Girocard weiterentwickeln müssen. Ein Thema, das weiß ja auch jeder, jeder sagt ja, die Online-Fähigkeit der Girocard wurde komplett verschlafen und irgendwie war es das ja auch wenn es andere Initiativen gab. Aber auch so Themen wie zum Beispiel NFC, da ist halt eine Girocard super spät erst wirklich so aufgesprungen. Das Thema wurde ja vor über 10 Jahren schon von den großen Schemes Mastercard, Visa vorangetrieben und Mastercard, Visa haben ja immer alles ausprobiert, was irgendwie möglich war, ja. Also die haben ja dann sogar vor 10 Jahren, als die Telekommunikationsunternehmen, die Telcos, versucht haben, mit dem Payment-Markt einzusteigen, da haben die ja solche Dinge gemacht, wie zum Beispiel NFC-Sticker auf das Handy kleben. Das war ganz fürchterlich, sah auch fürchterlich aus. Hat nicht funktioniert, aber da sieht man ja, dass eine Mastercard und eine Visa einfach wirklich alles versucht auszuprobieren auf der Produktseite. Und eine Girocard kommt immer ein bisschen zu spät und manchmal halt E-Commerce-Fähigkeit eigentlich viel zu spät. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, die Girocard ist so stark im deutschen Bankenmarkt, ja. Also, solange man als Girocard gebackt wird von den Sparkassen, von den Volksbanken und auch vom Großteil der privaten Banken, wird eine Girocard nicht verschwinden, sondern wird weiterhin wachsen. Ich als Händler muss sagen, oder wir als Händler müssen sagen, wir finden das auch ganz gut so, weil letztlich ist das natürlich immer nochmal eine Verstärkung des Wettbewerbs, ja. Also, deshalb würde ich sagen, ein bisschen was verschlafen bei der Girocard. Gleichzeitig ist die Girocard heute stark und die wird auch in Zukunft erstmal stark sein. Also ganz schnell wird die nicht verschwinden.
Ist denn noch Zeit genug, den großen Acquirern, Kreditkartengesellschaften, Konzernen, den PayPals was entgegenzusetzen seitens der deutschen Kreditwirtschaft? Oder sind wir da womöglich schon ein paar Jahre zu spät? Das ist ja die Kardinalfrage.
Boah, ich finde die Frage ist super, super schwierig, ne? Weil man kann diese Frage wirklich so, also das ist eigentlich fast eine abendfüllende Frage, ja, weil ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, wo ich da aufhören soll. Also, und vieles war auch gar nicht die deutsche Kreditwirtschaft an sich. Ich glaube, so das erste Momentum, wo wirklich die Girocard anfing zu bröckeln, war damals bei der Interchange-Regulierung. Weil auf einmal war die Interchange reguliert, also auf einmal haben wir wirklich einen preislichen Verfall gehabt. Und für die Händler war das ganze Thema sozusagen wirklich so, dass die Händler gesagt haben, okay, ich habe jetzt eine Girocard hier im stationären Handel, ich nehme jetzt auch eine Visa-Card und eine Mastercard mit, weil letztlich sind die Preise nicht mehr so dramatisch unterschiedlich wie davor. Davor war ja eine Kreditkarte eher tatsächlich ein Zahlmittel für exklusive Shops, sage ich mal, ja, also irgendwie Modebereich etc. So, und da begann es schon und auf einmal sind jetzt alle Händler drinne, also alle Händler haben ja eigentlich, oder viele, viele, viele Händler haben Kreditkarte, Visa, Mastercard, teilweise sogar Amex, vielleicht ein paar Bäckereien nicht und ganz andere merkwürdige kleine Geschäfte irgendwie auch nicht. Auf einer Seite haben das fast alle. Was man jetzt ja sieht, die Issuing-Seite bröckelt auch so ein bisschen. Also die Girocard, die immer so ein bisschen irgendwie, vielleicht sogar fast zu viel Erfolg hatte, wird so ein bisschen angegriffen, weil auf der Akzeptanzseite gibt es jetzt irgendwie Visa, Mastercard viel breiter als vor 5, 6, 7 Jahren. Auf der Issuing-Seite bröckelt das ein bisschen. Und ich glaube, gegen dieses Thema kann eigentlich eine Girocard per se erstmal gar nicht so viel machen. Ja? Weil Mastercard und Visa sind halt sehr aktiv. Die haben ein bisschen, ich sag mal, ich würde fast sagen, also ich würde das tatsächlich so behaupten, auch Schützenhilfe der EU bekommen, auch wenn das gar nicht so beabsichtigt war von der EU. Und auf einmal verändert sich der Markt. So. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, liebe Girocard, aber dann müsst ihr doch ein bisschen was da entgegenhalten, ja? Von der Produktseite oder von der Marketing-Power-Seite. Und ich glaube, dass da halt irgendwie, auf der einen Seite fühlt es sich ein bisschen zu spät an, ja, und auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage so, was will man denn jetzt machen, ja? Und es gibt halt viele unterschiedliche Initiativen, die gleichzeitig auch sehr dezentral sind, also was meine ich damit? Also, eine Girocard hätte vielleicht viel früher schon irgendwie in so Person-to-Person-Payment gehen können, als das noch gar nicht besetzt war. Da war E-Commerce schon besetzt, da war stationärer Handel schon besetzt, Person-to-Person war nicht besetzt, man hat in den Nordics gesehen, auf einmal kam so ein Swish aus Schweden. Irgendwann hat PayPal das ganze Thema genommen, also ist das auch weg. So, wenn man jetzt wieder ein bisschen weitergeht und jetzt so sich die Girocard anschaut, denkt man so, naja, Was macht man im Online-Bereich? Da gibt es eine Initiative von den Sparkassen, dass die Girocard Apple-fähig gemacht wird, ja, und am stationären Handel eingesetzt werden kann, jetzt auch ein bisschen online-fähig gemacht wird über die Apple Wallet. So eine Initiative, aber das natürlich auch nicht mit den anderen abgestimmt, also wieder so ein bisschen Alleingang, der irgendwie nicht rund wirkt. Gleichzeitig gibt es da draußen jetzt ganz viele andere Initiativen, eine EPI, die versucht jetzt ein europäisches Scheme zu machen. Dazwischen ist irgendwo die Girocard. Und das ist natürlich alles so aus einer Händlersicht, wirkt das halt alles gar nicht so richtig rund, ja, sondern viele unterschiedliche Initiativen, so ein bisschen Ideen bröckeln weg, viele andere waren schon viel schneller da. Also aus meiner Sicht ist das super schwierig. Und dann das mit dem Governance-Modell, also viele unterschiedliche Bankengruppen, die dabei sind, ja, viele unterschiedliche Banken mit unterschiedlichen Interessen, das ist einfach nicht einfach, da tatsächlich nach vorne sich zu entwickeln.
Zur EPI kommen wir gleich später noch. Was Mastercard und Visa dagegen halten, sind ja die eigenen Debitkarten als Girocard-Alternative. Wir berichten bei Finanzszene ja oft drüber, dass die in die Portfolien bei sehr vielen Banken gewandert sind in den letzten ein, zwei Jahren. Wird uns aber immer spöttisch entgegengehalten, ja, welchen Anteil haben die denn jetzt eigentlich so im Payment-Mix? Und die Zahlen sind ja tatsächlich, die wenigen, die es gibt, sehen doch eher mikroskopisch aus. Deswegen frage ich jetzt Sie mal als Händler, als Otto, wo einige Milliarden auf der Maschine sind jedes Jahr. Ist das zu spüren, dass da alternative Debits kommen, oder ist das noch nicht zu spüren im Mix?
Ja, das sind eigentlich fast zwei Fragen. Das erste ist so ein bisschen, oder zwei Themen, so das erste ist so ein bisschen, naja, welche Banken sind es denn? Ne? Und dann klar, das sind halt nicht die Volksbanken, das sind nicht die Sparkassen, nicht die großen Privatbanken. Und jetzt sieht man aber, die Challenger-Banken wachsen halt auch und die wachsen halt sehr stark. Ja, auch wenn der N26 heute im Issuing-Markt eigentlich keine echte Relevanz hat und es eine Debitkarte ist, aber sie hat nun mal die Debitkarte und das ist keine Girocard, ja, sondern eine von internationalen Schemes. Dann sieht man jetzt auf einmal das Gleiche bei der, ich glaube, Comdirect war es auch, die eine Visa Debit hat. Und dann, ich glaube, das hatten Sie sogar geleakt, ich weiß gar nicht, wo das zu sehen war, dass eine DKB, die ja im weitesten Sinne auch Sparkassenlager ist, jetzt auf einmal auch anfängt mit eventuell mit einer Debit-Visa-Karte. Und da ist natürlich schon die Frage, dass man sagt, naja, auf der Issuing-Seite bröckelt es ja schon ein bisschen. Und Visa und Mastercard, das sind einfach gigantische Unternehmen. Die haben jeweils eine Börsenbewertung, die ist viel höher als jedes einzelne DAX-Unternehmen. Also die sind gigantisch. Was die da auch an Marketing-Power und Vertriebspower dahinter haben und an Deals abschließen können, das ist halt eigentlich für eine Girocard so nicht möglich. Deswegen würde ich immer sagen, das ist jetzt irgendwie in den Zahlen noch nicht erkennbar, aber das ist schon ein strategisches Thema, was da gerade auf der Issuing-Seite passiert, ja. Und wenn man Targo, Santander und Co. sich anguckt, da gibt es ja auch viele andere Banken, die jetzt per se keine deutschen Banken sind, sondern eher aus dem Ausland kommen, die ja auch viel internationaler aufgestellt sind, ja. Da werden auch noch einige um. Ich glaube, auf der Issuing-Seite passiert ein bisschen was. Das sehen wir nicht heute, das sehen wir erst in 5, 6, 7, 8 Jahren. Und das Zweite ist, sehen wir das im E-Commerce? Da würde ich immer sagen, nicht so richtig, gerade in der Otto Group nicht. Warum nicht? Wir sind, also wir haben ja ganz unterschiedliche Shops, ja, es geht ja nicht nur um Otto.de, sondern es gibt ja auch eine Bonprix, es gibt eine Bauer, ja, es gibt eine MyToys, es gibt eine Limango, also die Otto-Gruppe ist ja wirklich super diversifiziert, aber es gibt halt im Online-Bereich tatsächlich viele andere Zahlarten, die noch relevanter sind und bei uns je nach Shop natürlich ganz unterschiedliche Zahlarten, aber oftmals ist ein Rechnungskauf halt sehr weit vorne und da gibt es andere Zahlarten wie ein PayPal, die auch sehr weit vorne sind und da ist deine Mastercard oder Visa im E-Commerce als Zahlart gar nicht so erkennbar direkt. Die sind halt nicht so groß. Manchmal oder sehr oft ist natürlich Mastercard, Visa, sind halt die Zahlungswege oder die Rails, die dahinter sind. PayPal wird manchmal mit einer Mastercard oder Visa irgendwie gefundet. Das Gleiche ist, wenn Sie eine Klarna-Rechnung begleichen, können Sie das theoretisch auch mit einer Mastercard und Visa machen. Aber als direkte Zahlart ist das jetzt nicht so besonders groß im E-Commerce. Und wenn man auch die EHI-Zahlen sieht, dann ist es ja eigentlich eine Bestätigung. Ne? Ich glaube, da sind die bei knapp 10% oder so. Also der E-Commerce funktioniert immer noch ein bisschen anders als tatsächlich der stationäre Handel.
Ja, danke, dass Sie so geduldig über die Girocard und die deutsche Kreditwirtschaft und ihre Kartensysteme reden. Wir sprechen natürlich auch jetzt mal über die Pläne von Otto, der Aufbau einer eigenen Payment-Gesellschaft. Können Sie mal präzise vielleicht in 3, 4 Sätzen erklären, warum man sich überhaupt entscheidet, eine eigene Payment-Gesellschaft zu gründen, ja, wenn man Otto ist?
Ich versuche es wirklich in 3, 4 Sätzen. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Witzigerweise, wir sind ja irgendwann damit rausgegangen, vor knapp einem Jahr oder so, ich weiß gar nicht, mit den Plänen oder vom Dreivierteljahr oder so. Und die News, die da draußen waren, die waren immer schon ganz spannend, ja. Irgendwie sowas wie, Otto baut das Acquiring-Geschäft weiter aus. Wir werden keine Acquirer, auf gar keinen Fall. Und die abgefahrenste News, die ich gelesen habe, ist, Wirecard fällt um. Kommt jetzt Otto? Fragezeichen. Ich habe gesagt, oh mein Gott, das irgendwie so in 2 Sätzen nacheinander. Das passt natürlich nicht zusammen. Also woher kommen wir eigentlich? Also Letztlich hat, und das ist so ein bisschen Initialzündung, Otto.de einmal gesagt vor einiger Zeit, okay, was wollen wir eigentlich werden? Und dann hieß es relativ schnell, wir wollen auch ein Marktplatz werden. Sprich, auf Otto.de verkauft nicht nur Otto im eigenen Namen Waren an die Endkunden, sondern irgendwann ist es halt so, und auch heute ist es schon so, dass tatsächlich auf Otto.de jede Art von Dritthändler tatsächlich an den Kunden verkauft. Und wenn wir sozusagen noch in der Mitte der Plattformbetreiber sind und Endkunden auf der Plattform haben und andere Dritthändler auf der Plattform haben, ab dann braucht man eine Lizenz, weil man einfach Geld anfasst, das einem selbst nicht gehört. Und das war sozusagen die erste Erkenntnis. Und das war ungefähr so 2018, 2019, wo ich dann auch zu Otto gekommen bin, zu Otto.de gekommen bin. Und dann hieß es, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Weil letztlich hat man da zwei, drei Optionen. Die erste Option ist, dass man sagt, wir geben das Geschäft einfach an jemanden da draußen, der das Geschäft kann. Und da gibt es ja einige Anbieter, die das sehr gut können, einige Payment-Anbieter, also diverseste Art. Und das Zweite wäre gewesen, dass man halt irgendwie ein Joint Venture gründet, vielleicht mit jemandem. Und das Dritte, dass man einfach sagt, okay, wir machen das irgendwie in-house. Zumindest gründen wir eine Gesellschaft, bündeln dort alles und versuchen uns dann einfach Dienstleister zu nehmen. Und relativ schnell, und aus meiner Sicht ist das bei Otto auch eine logische Konsequenz gewesen, hat man gesagt, okay, wir machen drittens, wir bauen eine Payment-Gesellschaft auf. Und die Gründe, warum man sich für Option 3 entschieden hat, war halt erstens, man hatte ja sehr, sehr viel Know-how in-house, auch heute noch. Otto hat ja damals mit der Hanseatic Bank in den 50er Jahren schon das Thema Rechnungskauf angeboten. Und in den 60er Jahren kam das Thema Finanzierung. Ich glaube, Ende der 60er war das tatsächlich dazu über die Hanseatic Bank. Das heißt, man hat selber über Jahrzehnte hinweg, gerade in den, ich sag mal, Marktfolgeprozessen super viel Know-how aufgebaut und ist da auch sehr groß. Das Zweite ist, wenn man halt selber ein sehr, sehr großer Händler ist, dann fragt man sich wirklich, gibt man das ganze Payment-Business komplett ab? Weil was man im Markt ja sieht, ist ja, dass viele Zahlarten oder Zahlmethoden tatsächlich selber so ein bisschen beyond Payment wachsen, ja, Buy Now, Pay Later oder selbst sogar Marktplätze werden. Und da haben wir gesagt, okay, wir können es eigentlich. Zweitens, wir sind selber sehr groß. Drittens, wir sehen da auch ein strategisches Risiko, das abzugeben. Und deswegen hat man gesagt, man macht es selbst. Wir machen das im ersten Schritt für Otto, können uns aber auch vorstellen, andere Shops der Otto Group dann sozusagen im Laufe der Jahre auch anzubinden und denen sozusagen Payment-Dienstleistungen anzubieten.
Sie hatten jetzt die Hanseatic Bank erwähnt. Spielt die in dem Gesamtkomplex noch irgendeine Rolle? Ich glaube, Sie halten nur noch eine Minderheitsbeteiligung. Ich glaube 25%, weil Sie den Rest an die Sockgen verkauft haben irgendwann mal.
Also witzigerweise, ich habe gerade gemerkt, das sind gerade mehr als 3-4 Sätze gewesen. Jetzt muss ich es wirklich knapp machen. Tatsächlich, ja, die spielen sogar eine sehr große Rolle, weil wir machen ja Rechnungskauf und wir machen auch Ratenkauf. Und gerade wenn Sie so ein Volumen haben, so ein Ratenkaufvolumen, ja, dann haben Sie das ja für relativ lange Zeit auf Ihren Büchern, auf Ihren Bilanzen, weil die Kunden irgendwie 12 Monate, 24, 36, 48 Monate, was auch immer, wählen. Und auf einmal wird Ihre Bilanz als Payment-Unternehmen immer größer. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo wir sagen, wollen wir nicht haben. Wir sind eigentlich ein E-Commerce-Händler im Herzen, haben das Thema Payment als strategisches Business erkannt. Aber diese großen Volumen werden tatsächlich zum Teil über die Hanseatic Bank weiterverkauft. Ja, das heißt, die Hanseatic Bank ist dann einfach eine Factoring-Bank für uns, die dieses Business sozusagen für uns mitbetreut.
Bei uns bei Finanzszene setzen wir uns ja häufiger mal kritisch mit Banken und ihrer Ertragskraft auseinander. Bei der Hanseatic Bank, ganz interessant. Ich glaube, man wollte 25% Eigenkapitalrendite erreichen. Also das wäre ja fast das Ackermannsche Ziel eigentlich von vor 15 Jahren. Und herausgekommen ist man trotz Corona im letzten Jahr bei 22% Eigenkapitalrendite. Also da schlackert man ja schon mit den Ohren. Das Geschäft scheint ja herausragend gut zu laufen für diese Bank.
Also ja, klar. Tatsächlich, ich kenne diese Zahlen der Hanseatic Bank nicht, weil genauso wie Sie gesagt haben, die Hanseatic Bank ist für uns halt ein Dienstleister, ein sehr geschätzter Dienstleister, ein sehr relevanter Dienstleister, mit dem man auch verbunden ist, aufgrund dieser Minderheit, von der Sie geredet haben. Aber die Hanseatic Bank ist ja eine sehr spezialisierte Bank, ja. Und sehr spezialisierte Banken haben in der Regel ganz gute Renditen im Vergleich zu halt Universal oder eher, ich sag mal, retailigen Banken, die halt viel mehr machen. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass durchaus da die Rendite ein bisschen höher ist als bei einer durchschnittlichen Volksbank oder Sparkasse.
Bevor wir zu unserer kleinen Rubrik Blitzrunde kommen, noch eine konkrete Frage zu Ihrem Projekt. Es hieß ja immer von Anfang an in der Kommunikation, dass dieser Otto-Payment-Konzern 2022 an den Start geht. Steht der Plan noch?
2022 wollen wir tatsächlich mit der Payment-Gesellschaft an den Start gehen. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal eine kleine Ergänzung machen. Wir haben ja eigentlich zwei Funktionen. Also die Payment-Gesellschaft die heißt heute übrigens, die existiert schon, die heißt heute PEG, Payment Entwicklungsgesellschaft. total kryptischer Name, der auch in keinster Weise irgendwie sexy klingt. Warum heißt der so? Wir haben noch heute noch keine Lizenz, sondern sind gerade im Prozess. So, wir wollen tatsächlich mit den eigenen Zahlarten, also was wie Rechnung, Ratenkauf, Lastschrift, Vorkasse etc. Das machen wir übrigens heute auch schon, aber heute machen wir das innerhalb von Otto für Otto nur. Damit wollen wir nächstes Jahr an den Start gehen, 2022. Die zweite Funktion dieser Payment-Gesellschaft ist, dass wir tatsächlich die ganzen Rahmenverträge für die einzelnen Konzernunternehmen der Otto Group im Bereich Payment verhandeln. Das machen wir auch heute schon. Das heißt, auch heute schon sind wir aktiv, aber noch nicht mit den eigenen Produkten aus der Gesellschaft heraus, sondern Stand heute sind wir so eine Art zentraler Payment-Hub für die Otto Group und kümmern uns um alle möglichen Dinge, die irgendwie relevant sein könnten für die Einzelgesellschaften, wie eben mit Zahlverfahren Verträge verhandeln.
Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zuvor aber nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist FIO. FIO streicht das Wort Phase von den Niedrigzinsen und zeigte am 16. September bei der Bits & Banks einen kreativen Weg, der das Einlagegeschäft endlich wieder attraktiv macht. 15 namhafte Speaker, darunter auch Heinz-Roger Doms hier von Finanzszene.de, der Digitalisierungsvorstand der Bremer Sparkasse Pranjal Kothari sowie der Programmleiter der Digitalisierungsoffensive von Fiducia und GAD, Marc Wiesing-Stegemann, präsentieren ihn in 7 Themenslots die Bank im Spannungsfeld zwischen Fintechs und Nullzins. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Fachvorträgen, Best Practice, Digitalisierungstalk und Podiumsdiskussion. Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung unter www.fio.de/aktuelles. Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank an FIO. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten. Wenn Sie schon mal in unseren Podcast reingehört haben, kennen Sie es hoffentlich. Sie sind bereit, Sie haben Lust?
Auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt.
Wann haben Sie denn zuletzt eine Bank von innen gesehen?
Ich denke mal, so ein Geldautomat zählt nicht, weil da ist man ja doch noch ab und zu. Weil
zählt nicht.
Ist ja nur Barzahlung. Ich habe tatsächlich, das ist eine gute Frage. Vor 11 Jahren habe ich eine Baufinanzierung gemacht. Und da war ich einmal in der Sparkasse hier in Hamburg und habe tatsächlich das ganze Thema durchverhandelt und irgendwann unterschrieben. Das war vor 11 Jahren.
Wie zahlen Sie an der Kasse? Barkarte, Smartphone, Apple Watch?
Tatsächlich alles außer Bargeld versuche ich tatsächlich zu vermeiden. Und ansonsten, aber ich glaube, ich bin auch immer kein gutes Beispiel, weil ich natürlich durchaus Payment-Nerd bin. Ne? Ich nutze am liebsten meine Amex-Karte. Tatsächlich am liebsten tappen, obwohl ich schon Apple Pay und Co. relativ lange nutze. Aber tappen mit der Amex ist mir am liebsten. Manchmal tatsächlich auch mit dem Handy.
Das heißt, Sie sind auch ein kleiner Reward-Jäger mit dem Kreditkarteneinsatz?
Ich glaube, ich habe mich gerade verraten, als ich gesagt habe, Amex. Genauso ist es ja.
Haben Sie in Ihrem Leben schon mal eine Aktie irgendeiner deutschen Bank gekauft? Und wenn ja, wie ist es ausgegangen?
Sehr gut sogar. Ich habe letztes Jahr tatsächlich die Deutsche Bank gekauft gehabt. Fragen Sie mich nicht mehr nach den konkreten Gründen. Ich fand die irgendwie ein bisschen unterbewertet, fand die Strategie ganz gut, die sie gefahren hat. Habe die gekauft, habe irgendwie 20-25% war ich irgendwann im Plus und habe sie dann wieder verkauft. Obwohl ich normalerweise gar nicht der Trader bin im Sinne von kaufen, verkaufen. Also wenn ich Aktien kaufe, halte ich in der Regel die Ewigkeiten. Die habe ich letztes Jahr gekauft und mit relativ gutem Gewinn wieder verkauft.
Glückwunsch. Der größte Unterschied zwischen einem kleinen Fintech wie Collect AI, Ihr Unternehmen, wo Sie vor der Otto Group waren, und einem Großkonzern wie Otto, der ist?
Der Unterschied ist gigantisch.
Und der größte Unterschied ist worin genau?
Also ich glaube, es ist tatsächlich das Thema Kultur, würde ich mal sagen. Ja? Sie haben einfach bei einer Collect AI als Beispiel oder anderen Fintechs, da haben sie halt relativ kleine Unternehmen. Sie haben sehr bunt gewürfelte Truppe, die relativ kurzfristig erst dabei ist, vielleicht 1, 2, 3 Jahre. Und wenn sie natürlich zu einem Konzern gehen, wie jetzt Otto oder Otto Group mit Otto.de, da haben sie irgendwie eine Kultur, die schon über lange Jahrzehnte gewachsen ist, aber sich stetig weiterentwickelt. Und das fühlt sich einfach anders an. Und sie haben natürlich ein viel, 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 viel größeres Business. Das heißt, man muss selber auch ein bisschen genauer auf die Themen noch raufgucken, so würde ich es formulieren, ja.
Sie waren in Ihrer Karriere Berater, Sie waren Gründer-CEO in einem Fintech, jetzt sind Sie wieder in einem Großkonzern. Jetzt dürfen Sie mal eine Führungskraft loben. Gibt es da irgendjemand, der Sie besonders stark geprägt hat, von dem Sie sagen, dem haben Sie viel zu verdanken?
Also tatsächlich gibt es 2, würde ich sagen, weil ich bin durch Zufall, habe ich mal eine Bankausbildung gemacht. Warum durch Zufall? Das ist ja immer so ein bisschen der Spruch der Oma, geht zur Bank, das braucht man immer. Dann habe ich 2000 mal angefangen mit einer Bankausbildung und war wirklich ganz klassisch auch an der Kasse und sowas. Also ich, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand es ganz fürchterlich damals, weil das war damals schon altbacken. Da hat man auch schon viel Online-Banking gemacht. Das ist jetzt nichts, was irgendwie die letzten Jahre kam. Und da gab es eine Chefin, und die fand ich ziemlich gut und die hat irgendwann mal zu mir gesagt, Mirko, du versuchst immer deine Fehler zu kompensieren, das ist Blödsinn, versuch dich mal lieber auf deine Stärken zu fokussieren. Und das Zweite war tatsächlich mein Chef bei damals Innovalio. Innovalio wurde noch irgendwann gekauft, hieß dann EY Innovalio, mittlerweile heißen sie EY Parthenon. Und das war der Kai-Christian Klaus und der hat mich eigentlich auch zum Payment gebracht. Vorher war ich eher mehr im Bereich Banking, Retail Banking und der hat mich wirklich stark beeindruckt. Warum? Super intelligenter Typ, super schnell, super smart und auch sein Arbeitsethos, nicht fertig zu sein, wenn 18 Uhr ist, sondern dann fertig zu sein, wenn die Aufgabe erledigt ist und wirklich immer genau raufgucken und immer nochmal genau raufgucken. Das habe ich von ihm und deswegen würde ich sagen, das sind die beiden, ja.
Jetzt muss ich aber noch die Frage einschieben, stimmt der Satz denn noch? Eine Bank braucht man immer, auch für die nächsten 20 Jahre?
Ich glaube, sie werden immer Banken haben. Alleine schon wegen des Girokontos. Ja, also das Girokonto werden sie immer bei einer Bank haben. Und dass das Thema Banking oder eine Bank zu haben ja relevant ist, sieht man ja auch bei den Entwicklungen von N26 oder auch von Revolut, als die beiden großen Beispiele, gibt es ja viele andere auch noch. Und gerade jetzt auch bei der letzten Bewertungsrunde von der Revolut, ich glaube 30 Milliarden US-Dollar, Euro, ich weiß es gar nicht knapp. Deswegen glaube ich, Banken wird es immer geben, alleine schon wegen des Girokontos oder es gibt Unternehmen mit einer Banklizenz, auch eine Klarna hat jetzt eine Banklizenz. Ich glaube aber, die sonstigen Bankdienstleistungen, die Sie immer wieder sehen, sowas wie zum Beispiel Buy Now Pay Later, diese Sachen werden nicht mehr klassischerweise nur von Banken angeboten, sondern auch von anderen Unternehmen.
Als Payment-Experte, Sie haben Wirecard selbst schon erwähnt. Haben Sie in Sachen Wirecard geahnt, dass da was nicht stimmen kann? Ja oder nein?
Also im Nachhinein ist es ja immer, ich sag mal, einfach zu sagen, ja, habe ich es doch geahnt. Ne? Das war ja schon immer klar. Ich würde es mal so formulieren. Mit der Wirecard haben, glaube ich, die meisten Leute im Payment irgendwie immer Berührungspunkte gehabt. Und habe ich auch gehabt. Und die waren mal positiv, mal negativ. Positiv, wenn sie irgendein Business machen wollen, Sie hatten vorhin Collect.ai gesagt, Sie suchen als, ich sag mal, Unternehmen im Bereich, damals waren wir noch mehr im Bereich Inkasso, Mahnwesen, ein Gateway oder Zahlarten, da finden Sie nicht so viele am Markt, die sagen, haben wir Lust drauf, ja. Aber eine Wirecard sagt dann, ja komm, da sind wir dabei, machen wir doch gerne mit. Gleichzeitig ist es so, was immer komisch bei der Wirecard war, waren tatsächlich die Umsätze und die Gewinne, weil die Gewinne waren ja immer relativ hoch. Und wenn man die eigenen Deals kannte, die man mit der Wirecard gemacht hat, wo man wusste, dass die Wirecard eigentlich gar nicht so viel Profit macht, oder wenn man auch sieht, dass, ich glaube, Aldi war das, bei Aldi war auch die Wirecard drin im Acquiring-Vertrag, was ja auch jetzt nicht gerade so auskömmlich war, man hat sich immer die Frage gestellt, wo kommt die Kohle her, ja, also woher machen sie ihren Profit? Die Antwort darauf war immer so, naja gut, die sind stark im Glücksspiel, die sind stark in anderen Bereichen, vielleicht holen sie da ihre Marge. Also mit anderen Worten, ja, es wirkte immer nicht komplett zu 100% rund, aber ich glaube, so richtig geahnt im Sinne von, ha, wusste ich es doch, war es nicht. Aber es war immer ein komisches Gefühl dabei, gerade weil ich damals auch schon viele Podcasts gehört hatte. War das ein BBC-Reporter, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der damals schon intensiv berichtet hat.
Von der FT, Dan McCrum war es, ja.
Ja, genau. Da wurde dann dieses mulmige Gefühl noch ein bisschen größer, aber nicht so, dass ich sagen würde, alles war klar. Nein, das war es nicht.
Wann hatten Sie denn das letzte Mal bei einer Bank oder einem Fintech einen Wow-Effekt, dass Sie gesagt haben, das ist aber jetzt hier mal richtig gut gelöst, das macht richtig Spaß aus Kundensicht?
Also bei einer Bank oder einem Fintech? Ich glaube, das letzte Mal, das ist fast eine langweilige Antwort, weil das mittlerweile so gehypt ist. Es war tatsächlich Trade Republic, wie bei so vielen, weil ich einfach fand, es ist simpel. Ja, es ist super simpel und selbst für jemanden wie mich, der ja viel in dem Bereich unterwegs ist, es ist einfach super cool, wie schnell man dort Aktien handeln kann, auch wenn man nicht alle Funktionen hat, die man sonst vielleicht von anderen Brokern gewöhnt ist. Das fand ich aber sehr, sehr gut. Und davor war es, aber das ist schon wieder ein paar Jahre her, da ist es ein bisschen ruhiger jetzt auch geworden, war es tatsächlich N26. Ich finde, als die damals rausgekommen sind, waren viele Fehler noch dabei, aber im Grunde hat das Spaß gemacht, dort einfach eine Überweisung zu machen, weil das so schön simpel war. Andere haben jetzt aber mittlerweile wieder aufgeholt.
Letzte Frage unserer Blitzrunde. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist es denn aktuell, gute Leute zu rekrutieren, wenn 1 sehr leicht und 10 extrem schwer ist?
Also ich glaube so, ich würde da Richtung 8 gehen. Also es ist schon verdammt schwer. Und einige Segmente sind noch schwerer als andere Segmente.
Super, Blitzrunde ist damit vorbei. Ich würde gerne einen Bogen schlagen zu einem Aspekt, den Sie eben selbst schon mal angedeutet haben. Und zwar der, naja, ob er irre ist oder nicht, müssen Sie jetzt mal antworten. Der Buy Now, Pay Later Boom. Afterpay, 29 Milliarden Dollar Übernahme, Klarna-Bewertung, ragt langsam Richtung 50 Milliarden Dollar. Es ist ja ein Riesenthema des Jahres, kann man eigentlich sagen. Ja. Woher zum Teufel kommt der her und ist der Ihrer Meinung nach berechtigt?
Woher kommt der? Ja, also witzigerweise, wenn man natürlich auch als Otto da wieder raufguckt, Otto Group, sagt man, aber das haben wir doch schon immer. Ja, also bei Now Pay Later, bei uns halt der Ratenkauf, die finden Sie schon seit Jahrzehnten, was ich vorhin gesagt habe. Aber nehmen wir das Thema jetzt mal weg von Otto. Ich glaube, es gibt halt viele Themen. Das erste ist erstmal, was man vorab sagen muss, es ist ja nicht der einzige Trend, ne? Also das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, wenn Sie mal Richtung Brokerage gucken, also eine Trade Republic, haben ja auch eine wahnsinnig hohe Bewertung erreicht, oder Scalable Capital, genau das gleiche mit den Neobanken, ja, also wenn Sie da in Richtung Revolut gehen, 30 Milliarden US-Dollar, Euro, was auch immer das war, also auch eine extrem hohe Bewertung. Und so das dritte große Ding ist dann Buy Now, Pay Later. Und für mich gibt's da tatsächlich mehrere Gründe. Das erste ist, das ist das Einfachste, es ist nun mal einfach ein attraktives Geschäftsmodell. Und ich glaube, aus einer Bankenperspektive ist es eines der letzten verbliebenen super attraktiven Geschäftsmodelle. Ja? Viele Dinge sind ja wirklich super krass reguliert, beziehungsweise sie haben einen super hohen Wettbewerb. Und im Bereich Buy Now, Pay Later können sie noch ein bisschen Marge machen als Bank. Ja? Sie können damit atmen und irgendwie ihre Cost-Income-Ratio verbessern. Das sieht man übrigens auch schön bei Banken, die sehr stark in dem Bereich Consumer Finance sind. Also wenn Sie eine Santander, Targobank sich anschauen oder eine Advanzia, die Revolving Credit Karten rausbringt, die sind schon relativ stark und relativ gut. Also das heißt, das Geschäftsmodell ist erstmal attraktiv, erstens. Das zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass man logische, strategische Konsequenz für Zahlarten hier sieht. Was heißt das? Wenn ich zum Beispiel eine PayPal bin, die ja selber in den Markt eingestiegen ist, ja, dann ist es halt so, ich bin halt eine Zahlart und das ist alles super, aber irgendwann erodieren auch so ein bisschen aufgrund des Wettbewerbs meine Merchant Service Charge, also die Gebühr, die ich vom Händler nehme, eventuell. Und ich muss mich weiterentwickeln. Und dann ist natürlich Buy Now, Pay Later auch für eine Zahlart, die sowieso im Checkout ist, natürlich ein super Case. Nummer 3, ich glaube tatsächlich, es gibt eine Sogwirkung von Klarna, weil Klarna hat allen gezeigt, hey, das ganze Thema Buy Now, Pay Later ist ein Riesenthema. Die haben natürlich auch viele andere Sachen richtig gemacht, wie zum Beispiel eine gute Positionierung im Markt ihrer Marke, weg vom B2B hin auch zu B2C, also als Alternative für den Kunden, für PayPal von der Wahrnehmung her. Und was man gesehen hat bei Klarna, wie krass die Bewertungen sind, das hat natürlich eine Sogwirkung. Jeder guckt sich das an. Und ich glaube, also es gibt noch viele weitere Gründe, aber der vierte vielleicht nochmal ist das Thema, wir sind halt heute im Jahr 2021, ein bisschen weiter als vor 4, 5 Jahren. Die UX ist einfach besser geworden. Das ganze Thema Contextual Banking, worüber man jahrelang geredet hat, wird ja immer relevanter, ja? Also man macht Banking dann, wenn man es braucht. Das heißt, ich bin im E-Commerce-Checkout, will etwas kaufen, weiß ich, der Fernseher kostet irgendwie 3, 4, 5.000 Euro, dann mache ich halt den Ratenkauf dort und will nicht extra in eine Bankfiliale rennen oder meine Banking-App aufmachen. So, das heißt auch, das passt halt auch alles zusammen. Und ja gut, vielleicht noch mein letztes Thema ist, es ist einfach verdammt viel Geld im Markt. Das Geld sucht nach Anlagen und deshalb gibt es natürlich dort auch viele Finanzierungsrunden, wie zum Beispiel für Klarna, die halt relativ hoch sind. Also deswegen glaube ich, ist das halt ein Riesenthema aktuell.
Was passiert denn da bei diesem Buy Now, Pay Later Boom? Ist das eine Verlagerung von Gewinnen, Margen, Erträgen, die vorher seitens der Banken mit Konsumentenkrediten und Ratenkäufen gemacht worden sind oder vielleicht sogar von Kreditkartenkonzernen in andere Bereiche? Oder wird da eine neue Nachfrage geschaffen, einfach indem Leute jetzt plötzlich sagen, ich habe die Möglichkeit, das zu machen, die vorher sich überhaupt nicht für einen Bankkredit qualifiziert hätten? Oder beides?
Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, das wird die Zeit jetzt nochmal ein bisschen zeigen, in welche Richtung das geht, weil man jetzt ja sieht, dass das ganze Thema nochmal ein bisschen aktiver wird. E-Commerce, ja, dass also viele Shops solche Lösungen anbieten und auch die letzten, die vielleicht solche Lösungen noch nicht so intensiv hatten, jetzt noch mehr anbieten und dass natürlich auch untereinander sozusagen relativ viel Wettbewerb ist. Ich glaube, wir werden da wahrscheinlich mehrere Sachen sehen. Das erste ist aber trotzdem, die Banken müssen halt an dem E-Commerce Point of Sale, um ihr Geschäft zu sichern, ja, das machen einige, man sieht das bei einer Barclaycard, die das zum Beispiel macht, man sieht das bei ein paar anderen Banken, aber so eine PayPal oder auch E-Commerce-Händler, die das selber machen, ja, oder eine Klarna, die haben natürlich eine sehr gute Position, Finanzierungslösungen also wirklich anzubieten, die dann tatsächlich bei Banken wegbrechen. Und was man auch nochmal sieht, da bin ich mal gespannt, wie das so aussieht. Also, dann hat man natürlich auch so Lösungen wie zum Beispiel eine N26, die zwar nicht am E-Commerce Point-of-Sale-Checkout ist mit ihrer Lösung. Aber wenn ich dann bei einer N26 zum Beispiel meine Umsätze mir anschaue, könnte ich eventuell im Nachhinein auch nochmal Umsätze finanzieren. Ja, die sind dann irgendwo in between. Also klassische Bank, die relativ weit weg ist, dann eine N26, die irgendwie versucht, da ein bisschen innovativer ranzugehen. Und auf der anderen Seite sowohl E-Commerce-Händler, wie auch wir einer sind, die selber eigene Lösungen haben und versuchen, die bestmöglich im Checkout zu positionieren, und andere Anbieter, die auch da reingehen. Und da gibt es auch noch drumherum natürlich auch noch ein paar, ich sag mal, PSPs, die auch versuchen, dort eigene Lösungen aufzubauen oder zu kaufen oder gekauft haben. Ja, also eine Unser zum Beispiel, die eine Peolution und ich glaube, eine Universum Group waren es, auch gekauft, dann auch dort in dem Bereich was hat.
Mein Verdacht wäre, Buy Now, Pay Later profitiert ein Stück weit auch davon, dass das ganze Thema Risikoprüfung gefühlt nicht mehr so wichtig in den letzten Jahren ist, weil auch alles mit billigem Geld und Nullzinsen ersoffen worden ist. Auch in Corona haben wir ja eigentlich dafür, dass wir in einer unglaublichen Rezession gesteckt haben, jetzt nicht sonderlich viele Kreditausfälle gesehen, sondern eher das, was früher mal normal war im Zyklus und nicht, was einer Rezession entspricht. Kommt da irgendwann mal das böse Erwachen, weil im Moment so in Sachen Risiko und Kreditausfälle einfach eine fantastische Zeit herrscht für alle, die die Risikoprüfung machen müssen, aber die irgendwann mal um sein wird?
Das sehen natürlich auch wir, ne, dass wir da von der Risikoposition besser dastehen, als wir gedacht hätten. Aber auch gedacht hatten, dass viel mehr Rezession kommt und die Ausfälle steigen. Das ist bestimmt ein Thema. Ich glaube aber nicht, dass das einzige Thema ist. Ich glaube, es sind viel mehr strategische Themen, die da reingegangen sind. Und eine Sache, die sie im E-Commerce sowieso immer haben, jetzt, also auf der einen Seite gibt es natürlich das ganze Thema Credit Checks, Bonitätsprüfung etc. pp., wo wahrscheinlich jetzt das Risiko wirklich besser ist und es ist auch besser. Zumindest sehen wir das. Was natürlich trotzdem bleibt, ist sowas wie Fraud etc. Ne? Also da haben sie trotzdem genau die gleichen Ausfälle, die sie auch früher hatten. Da muss man halt immer dranbleiben. Ich glaube aber nicht, dass das so ein strategischer Aspekt ist, dass man sagt, Mensch, aufgrund dessen, dass die Ausfälle geringer sind, ist das so cool, jetzt gehen wir da rein. Das ist auch ein Grund, aber die anderen Gründe halte ich für wichtiger.
Kommen jetzt langsam auch schon zum Abschluss dieses Podcasts. Ich frage unsere Gäste gerne mal nach einem unterschätzten großen Trend da draußen. Über einen haben wir jetzt gerade schon gesprochen, Buy Now, Pay Later. Gibt es irgendetwas, was nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich verdient, Ihrer Meinung nach, in unserer Berichterstattung, wo Sie einfach sagen, wow, da kommt was?
Naja, also was wir natürlich immer spannend finden, ich weiß gar nicht, ob es so ein unbekannter Trend ist. Ich glaube, es ist auch kein Trend, sondern es ist ein Thema, was uns natürlich immer sehr stark interessiert. Wenn man mal Richtung so, wird die Girocard online fähig oder wird eine EPI eventuell so ein bisschen den Markt aufrollen können und nochmal ein bisschen Aspekte setzen, ist das Dritte, was für uns immer so ein bisschen wichtig ist, ist so das Thema Weiterentwicklung von SEPA. Ja, also all die ganzen Sachen wie Direct Debit, also Lastschrift, aber auch das Thema natürlich SEPA Credit Transfer, also Überweisung. Das sind ja so Themen, die sind irgendwann mal gekommen, die sind hocheffiziente Zahlwege, keine richtigen Zahlarten. Und dann gab es so ein SEPA Instant Payment, was irgendwie per se erstmal ganz cool ist, also ein weiteres Feature, aber macht auch immer noch kein richtiges Produkt. Dann ist für uns ja die Frage so ein bisschen, warum wird das oftmals bepreist? Das wäre gut, wenn es nicht bepreist wird. Aber auch, wie entwickelt sich SEPA insgesamt weiter, ja? Also jetzt hat man die IBAN, Jahrzehnten eigentlich so, IBAN, die schreckliche, gibt es da nicht irgendwie die Möglichkeit, dass man irgendwann mal ein Alias hat, ja? Also ähnlich wie andere Zahlarten das haben, also Vorname, Punkt, Nachname, Ad, E-Mail, was auch immer. Oder halt solche Sachen wie zum Beispiel Request to Pay, dass solche Themen natürlich auch jetzt ein bisschen weiter nach vorne gedacht werden. Also mit anderen Worten, so diese Bankeninfrastruktur, die wir natürlich sehr, sehr gut finden, dass die halt irgendwie noch mal mehr weiterentwickelt wird, unabhängig davon, was jetzt mit der Girocard im Online-Bereich passiert oder was halt zum Beispiel mit EPI passiert. Und ich finde, das ist schon ein wichtiges Thema gerade.
Jetzt haben Sie EPI zweimal angesprochen. Wir hatten auch gesagt, wir müssen noch mal draufkommen. Geben Sie dieser European Payment Initiative eine Chance für die Zukunft? Wird das funktionieren? Wird das Geld auch zusammenkommen von der Kreditwirtschaft?
Das ist ja das große Thema, ne? Mit dieser, wird das Geld zusammenkommen? Da war ich einmal erschreckt irgendwie, als ich, glaube ich, bei Finanzhilfe gelesen habe, kippt EPI um oder sowas. Ich weiß gar nicht, war relativ reißerisch. Also.
Oh, wie und reißerisch, das kann gar nicht sein.
Also, ich würde mal sagen, wir drücken erstmal die Daumen. Weil wir finden das natürlich super. Wir wollen halt Wettbewerb am Checkout haben. Deswegen drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Wir begleiten auch die Initiative ein bisschen, sind im stetigen Austausch. Positiv gesprochen, ich glaube, das, was heute anders ist als bei all diesen anderen Initiativen, die es vorher gab, ne, EAPS, Monet und was es da nicht alles gab, ist halt, dass, glaube ich, selbst der Letzte in der Bank aufgewacht ist und auch der letzte Politiker, oh shit, die haben ja gar nicht mehr so richtig eigene Schemes in Europa oder noch kleine lokale Schemes, da müssen wir doch mal was machen. Also dieser Willen, glaube ich, dort was reißen zu wollen, ist erstmal da. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig. So. Das Zweite, wo ich immer so ein bisschen kritisch bin, jetzt guckt man nochmal wieder, ich habe sie, glaube ich, so oft zitiert heute, aber jetzt wieder eine Klarna oder eine Mastercard, Visa, gigantische große Unternehmen, die sehr klar geführt sind, mit einem klaren Markt- und Produktfokus. Und dagegen hat man dann eine relativ komplexe, ich sag mal, Governance- oder Eigentümerstruktur irgendwann später bei einer EPI. Und da wird es mal spannend, inwiefern EPI gute Produkte in Ruhe bauen und auch launchen kann, ohne dass jetzt irgendwie einzelne Interessen wieder verwirklicht werden müssen. Also aus meiner Sicht, die brauchen Ruhe, die brauchen die Investition und die müssen gute Produkte bauen können, ohne dass jeder sofort auf den Business Case guckt. Und da bin ich mal gespannt, ob das sozusagen die Banken schaffen.
Was ist denn Ihre persönliche Prognose, ja oder nein?
Naja, die einfachste Prognose ist natürlich zu sagen, jetzt haben wir es irgendwie schon ein paar Mal versucht, ja, mit diversesten Initiativen, Monet, EAPS, Girocard und auch noch ein paar andere Initiativen, die irgendwie auf ähnliche Sachen einzahlen, auch PayDirect und so weiter. Und einige waren von denen ein bisschen erfolgreich, aber alle ja nie so richtig, dass man sagt, wow. Und deswegen ist es natürlich einfach zu sagen, nein. Und jetzt bin ich ein bisschen positiv und ich sage jetzt mal, also mein Verstand sagt natürlich, ja, das wird nichts, das ist jetzt die 10. Initiative. Es ist einfach zu schwer, ja, es ist wirklich schwer, sowas reißen zu können. Ich hoffe aber, dass mein Herz ein bisschen recht hat und ich sage dann ja.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist der Software-Spezialist Fio, dem Gastgeber von Bits & Banks am 16. September. Infos und kostenfreie Anmeldung unter fio.de/aktuelles. Link auch in den Notes.
Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign von Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Streets von Shane Ivers. www.silvermansound.com.